Markus hat sich heute Morgen ganz neu gemacht, habe ich gerade gelernt. Ich glaube, auch das gehört dazu, dass Männer so ab einem gewissen Alter sich so alle paar Jahre einmal neu erfinden.
Ich habe gerade immer Markus vorbeilaufen, habe gesagt, jetzt muss ich kurz frech zu dir sein.
Und ich glaube, genau das ist mit der Jahreslosung nicht gemeint. Also nicht, dass wir alle paar Jahre, dass Gott sich alle paar Jahre neu erfindet oder meinen müsste, er müsste alle paar Jahre neu erfinden, sondern wir haben, finde ich, dieses Jahr mit der Jahreslosung die Herausforderung, dass sie konkret in ein Jahr reinspricht und damit auch so ein klein bisschen vielleicht einer Mode unterworfen ist, aber dass es um eine sehr überzeitliche Wahrheit geht. Dass es um die ganz große Perspektive geht. Denk an das Mandelhörnchen. Und ich finde, das ist immer wieder auch eine Herausforderung für uns, auch als Gemeinde, auch als Christen, dass wir zwei Beine haben. So, das eine, das, was in heute, in dieser Zeitgeschichte und in den Geschehnissen des Tages, in dem, wie wir unser Leben leben, verhaftet ist. Und es muss es auch sein. Und wenn ich mir die Geschehnisse dieser Woche anschaue, die Sache mit dem Iran zum Beispiel, hat mich persönlich aufgewühlt. Ich bin immer so ein Nachrichtenmensch, der, wenn dann sowas hochkommt, der dann gleich emotional bei den Menschen ist. Und sich denkt, meine Herren. So, und dann haben wir dieses zweite Bein. Und da sind wir bei der Jahreslosung. Und den Dingen, worin wir uns verorten. Und wo ich auch sagen würde, das ist auch das, was Gott unserem Herz zuspricht und was wir auch unserem Herz sagen dürfen. So, dieses Herz zittere nicht. Es gibt da auch nochmal eine Wahrheit und eine Ebene drüber. Und so oft wir die aktualisieren und uns als Gemeinde das bewusst machen, dürfen wir uns gleichzeitig bewusst machen, dass wir es hier mit einem unwandelbaren Gott zu tun haben. Mit einem, der spricht und Wahrheit schafft und Tatsachen schafft. Wisst ihr, wie der Sonntag heute heißt? Ein berühmter Sonntag im Kirchenjahr. Kaffee? Was? Alfred. Alfred finde ich gut. Will jemand mitmachen? Günther, Walter, Markus. Erster Sonntag nach Epiphanias. Tine sagt zweiter. Genau, zweiter Sonntag nach Epiphanias. Logisch, was denn sonst? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht falsch liege, dass es nicht der erste ist. Genau, ich glaube, es ist der zweite Sonntag nach Epiphanias, gell? Wohlklingend. Es gibt im Kirchenjahr so ein paar so lustige Zeiten, wo man immer nicht so ganz hundertprozentig weiß, was drinsteckt. Und ich würde sagen, der zweite Sonntag nach Epiphanias, der gehört so ein bisschen dazu vielleicht. Jetzt haben wir am ersten Sonntag nach Epiphanias die Jahreslosung beleuchtet. Und jetzt möchte ich euch und uns die nächsten Wochen so ein ganz klein bisschen mit in diese Epiphanias-Zeit mit reinnehmen, weil ich finde das gerade von der Jahreslosung herkommend sehr passend. Da haben wir dieses Jahr an Weihnachten ja diese episch-kosmische Hymne aus Johannes 1 gehört. Die Sache mit dem Licht und der Dunkelheit. Riesending. Und Weihnachten ist ja auch genau das. Episch. Wie Gott in die Zeit einbricht und wie auffällig und wie unauffällig, wie er nicht zu den Großen kommt, sondern zu den Kleinen. Und wie das trotzdem auch literarisch vorbereitet ist. Diese Metaphern. Licht. So groß. So, und dann wird das Ganze aber gleich unglaublich geerdet. Dann landet dieser episch-kosmische Gott ja in einem Stall und wird begrabbelbar. Und von diesem Punkt an geht es ja irgendwie immer um die Frage, wie passt dieses eine Bein wieder zu dem anderen? Zeitgeschichte und überzeitliche Wahrheit. Wie kriegen wir das beides zusammen? Wie kriegen wir einen überzeitlichen Gott zusammen mit, er ist Mensch geworden? Wie in der Jahreslosung. Wie kriegen wir diese überzeitliche Wahrheit, dass Gott hier vom Ende aller Dinge spricht, wenn er alles neu macht? Wie kriegen wir das zusammen mit unserem Hier und Heute und Jetzt und was wir als Christen leben dürfen? Und die Epiphaniaszeit, die ist damit nicht fertig. Die arbeitet sich eigentlich an der Frage ab, was ist dieser Mensch gewordene Gott? Wie ist Gott, wenn er zu uns kommt? Wie hat er sich offenbart? Wer ist dieser Herr, der da bei uns so nahe ist? Und ganz traditionell arbeitet die sich auch immer so ein bisschen an Wundergeschichten entlang. Und ich habe euch eine, die ganz typisch für die Epiphaniaszeit ist und die schön an unsere Jahreslosung anknüpft. Und es geht um Trinken. Johannes 2. Am dritten Tag war eine Hochzeit. Zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da.
Jesus aber und seine Jünger waren auch zu der Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen dort aber 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft's nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als der Speisemeister aber den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken sind, den geringen. Du aber hast den guten Wein zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Und es geschah zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zogen sie hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nur wenige Tage dort. Wasser zum Wein. Ist das auch euer Lieblingswunder? Das ist mein Endgegner. Also nicht bei den Dingen, die ich tun kann, das kann ich nicht, ja? Das überlasse ich Jesus. Aber das zusammenzukriegen mit meinem Gott, dass das erste Wunder, was er tut, so eine Art Partytrick zu sein scheint. Das würde ich auf Malle verorten, sowas. Aber doch nicht als erstes Wunder, das Gott tut, wenn er Mensch wird. So, also wir befinden uns in der Epiphanias-Zeit. Im Gegensatz zu Weihnachten und Ostern ist Epiphanias, glaube ich, vollkommen unbekannt. Es geht um das Erscheinen, die Epiphanie, das Auftauchen. Also es geht um den Gott, der sich uns offenbart, der sich uns zeigt. Und wie wir darin erkennen können, was es heißt, Gott zu begegnen. Und im Mittelpunkt, da steht, wer er ist, wie er ist, seine Vollmacht, seine Herrlichkeit, seine Herrschaft. Und da zieht sich so eine Kette an Wundern, die als Zeichen bezeichnet werden durchs Johannesevangelium. Die Wunder sind nicht anders als andere Wunder. Interessant ist die Deutung, dass sie eben nicht als Wunder bezeichnet werden. Dass es offensichtlich nicht darum geht, dass das Wunder passiert, sondern dass sie als Zeichen bezeichnet werden, dass sich in jedem dieser Zeichen ein Stück des Wesens Gottes mit offenbart. Oder dass Gott in jedem von diesen Zeichen ein Stück seines Wesens, ein Stück von dem, was er uns zeigen möchte, zeigt. Also keine Zuschaustellung von Fähigkeiten, sondern Selbstoffenbarung Gottes. Ich glaube, das dürfen wir uns merken für die Dinge, die wir über Gott lernen in unserem Leben. Dass es nicht um die Wunder geht, sondern dass es um das geht, was wir über Gott lernen können, wenn er handelt. Da, wo er eingreift, da, wo er sich uns zeigt. Und natürlich sind an vielen Stellen Wunder auch einfach Gottes Eingreifen in konkrete Situationen. Ich finde, wir müssen nicht alles, was in der Bibel erzählt wird, komplett mit Symbolik überladen. Ich weiß, ich habe meine Predigt gehalten zu diesem roten Seil, das Rahab an der Stadtmauer runterlässt. Ja? Und es ist schön, weil sich das gut interpretieren lässt und weil man dieses Seil super auf Jesus und seine Rettung hin beziehen kann. Aber ich sage euch, wie es ist. Wir können es darauf beziehen. Aber wir müssen es nicht. Das Seil war erstmal ein Seil. Und wir sind vielleicht manchmal auch an diesen Stellen überinterpretierend, wenn wir es gleich tun. Also es ist vielleicht legitim zu sagen, guck mal, das deutet darauf hin. Aber es ist genauso legitim zu sagen, die hat da ein Seil runtergelassen, weil sie das Seil gerade in Reichweite hatte. Hätte sie was anderes gehabt, hätte sie vielleicht auch was anderes runtergelassen. So, also da geht es mir um die Frage, wie verstehen wir einen Text? Also wie will auch ein Text verstanden werden? So, und hier haben wir genau das Gegenstück. Hier haben wir einen Autor, der uns die ganze Zeit darauf hinweist, dass dieses Wunder nicht nur als Wunder gelesen werden will, sondern dass es mehr ist. Dass es predigt aus sich selbst. Dass es ein Stück Selbstdarstellung, Selbstoffenbarung Gottes ist, dass er sich darin zeigt, in der Art, wie er handelt. Und insofern finde ich es absolut legitim, bei diesem merkwürdigen Wunder zu fragen, was will uns Gott damit sagen? Also über die eigentliche Wunderebene raus, darüber hinaus, dass er hier gerade aus Wasser Wein macht und das natürlich wunderbar ist und gleichzeitig in meinen Augen auch so ein bisschen überflüssig wirkt, will er uns damit was sagen, glaube ich. Und er tut hier ein erstes Wunder als erstes Zeichen seiner Herrschaft. Und drei Stellen möchte ich mit euch anschauen. Man könnte ganz viele weitere anschauen. Das erste, worauf deuten die Gefäße hin? Das zweite, worauf deutet der Wein hin? Und das dritte, worauf deutet die brüske Antwort an seine Mutter hin? Warum? Wir fangen mal bei den Gefäßen an. Dieser arme Gastgeber, ehrlich. Dieser Bräutigam, 4 Tage Party. Keine Ahnung, ob der ein Partytier war und gesagt hat, ich will die ganze Woche durchfeiern. Oder ob der gesagt hat, also mir hätte auch eine Hochzeit irgendwo weit weg, so ein Wochenende weg und dann heiraten wir in Vegas. Hauptsache, die ganze Verwandtschaft kommt nicht mit. Vielleicht hätte ihm das ja völlig gereicht. Vielleicht hat ihm einfach bloß das Kleingeld gefehlt für den Flug. Im Nachhinein weiß er, es wäre gut investiert gewesen. Und wir können uns ja mal überlegen, wie das Save the Dates zu so einer Hochzeit aussehen müsste. Haltet euch doch mal die erste Juliwoche frei. So pauschal. Alles Nähere kommt dann noch. Aber eigentlich, wenn wir in die Kultur reinschauen, war es anders. Es gab vermutlich kein Save the Date und es gab vermutlich auch keine Einladung in diesem Sinne. Also im Sinne von die Kartendruckereien, die waren noch nicht so weit verbreitet. Sondern ein Mensch heiratet und das Dorf kommt. Jetzt weiß ich nicht genau, wie groß das Dorf ist, aber ich fürchte, es waren ein paar Menschen. Und dieses Fest hier scheint nicht enden zu wollen, 4 Tage lang. Und wenn wir so ein ganz klein bisschen in Dorfkultur reinschauen, ich glaube, die funktioniert sogar bei uns so, da müssen wir gar nicht in den Nahen Osten gehen, dann wisst ihr vielleicht, dass Feste nicht optional sind. Also ich komme ja so vom Land und ich glaube, dass an vielen Orten auf dem Land oder auf der Alp oder egal, wo man so ein bisschen weg ist von allem, was ansonsten irgendwie urban ist, Feste der soziokulturelle Höhepunkt sind. Also endlich passiert mal was im Dorf. Endlich passiert mal was. Endlich mal wieder eine Alkoholleiche. Endlich kann man mal wieder über irgendwas reden. Endlich kommt man mal irgendwo zusammen. Endlich darf man mal ausbrechen aus dieser oberschwäbisch-spießigen Kleinbürgerlichkeit. Und man darf mal Seele baumeln lassen. Und es ist erlaubt an so einem Tag, weil ansonsten würde das ja nicht gehen, weil man hätte ja was zu arbeiten und wenn man nichts zu arbeiten hätte, dann würde man sich was zu arbeiten suchen, weil man muss ja was arbeiten. Aber an so einem Tag, da darf man das. Und da kenne ich das so aus der dörflichen Feierkultur, dass sich da alles abspielt. Also Familientramen werden da beäugt und besprochen, ohne dass sie beäugt und besprochen werden. Und Beziehungen werden geknüpft und Dorfskandale werden geschaffen und Alkoholleichen werden produziert. Und es gehört alles dazu. Das ist wie eine eigene Welt in dieser Welt. Es ist eine eigene kleine Subkultur. Nur für ein paar Tage. Aber für ein paar Tage. Und das ist ja erstaunlich, wie dann kleine Dörfer oft um so ein Dorffest drum aufleben. Wie du ein relativ kleines Dorf, aber ein relativ opulentes Dorffest hast. Und denkst, das passt fast nicht zusammen. Das wirkt, als hätten wir das Oktoberfest nach Attendorf gekarrt. Muss so. Eigene Jahreszeit. So, und jetzt möchte ich die Skandale gar nicht einer Hochzeitsfeier im Nahen Osten alle unterstellen. Aber definitiv, glaube ich, können wir eine Sache übertragen, nämlich, dass auch dort ein Fest nicht einfach ein Fest war, sondern es war der Höhepunkt des Jahres. Es waren die Momente, in denen die Menschen auf eine andere Art nochmal leben durften. Und Und da kommen die Menschen zusammen. Da bricht man aus seinem Leben aus und da fällt man in eine andere, in eine bunte, in eine trubelige Welt rein. Und jetzt geht es natürlich in diesem Moment hier nicht um Leben und Tod. Aber wir sind relativ nahe dran, glaube ich. Viel näher, als uns das bewusst ist, wenn wir davon reden, ja Mist, der Weinkeller ist leer. Schamkultur. Jetzt haben wir manchmal auch, wenn es um Essen geht, glaube ich, kennen wir das auch, da haben wir auch manchmal so ein bisschen Schamkultur. So, wenn Gäste kommen, dann muss schon doppelt so viel auf den Tisch kommen, wie die Gäste essen können. Weil es wäre schon echt peinlich, wenn es ausgehen wird. Wenn die nicht satt werden würden. Wenn wir das jetzt mal quadrieren, dann sind wir, glaube ich, bei diesem Lebensgefühl. Das ist es. Darum geht's. Das ist nicht ein bisschen peinlich. Da geht es richtig um Gesichtsverlust. So, bei so einem Fest, da darf doch der Wein nicht ausgehen. Warum nicht? Weil der Wein der Treibstoff dieses Festes ist. Jetzt nicht komplett falsch verstehen. Ja, es geht bestimmt nicht nur um Alkoholleichen. Das möchte ich nicht sagen. Der Wein hatte vermutlich viel weniger Prozent als bei uns. Aber das ist die Mitte der Geselligkeit. Dieses Zusammenkommen. Dieses Zunge benetzen und sich austauschen. Dieses Zeit zusammen verbringen und es sich gut gehen zu lassen. Und Wein ist einfach auch damals das Luxusgut. Es ist auch das Gebrauchsgut. Ne? Aber es ist auch das, was man sich dann gönnt, wenn man zusammensitzt. Gut essen, gut trinken. So, und Gastfreundlichkeit, die nicht mehr Gastfreundlichkeit ist, ist eine Riesenbeschämung. Ist ein Riesenproblem für den Gastgeber. So, jetzt rettet da Jesus die Familie und er rettet die Situation. Und er weiß, dass das so ist, dass er gerade hier den Gastgeber und die Situation rettet. Und ich glaube, es spiegelt sich wieder in diesen Gefäßen, die ja eigentlich für die rituelle Waschung gemacht sind. Du kannst nicht vor Gott treten, bevor du dich nicht gereinigt hast. Und das ist das, was diese Gefäße repräsentieren. Mitten im Alltag. Also da stehen vier so große steinerne Gefäße. Die sind für die ganz normalen Waschungen. Nicht das ganz rausgehobene, nicht das ganz spezielle. Sondern für die ganz normalen rituellen Waschungen im Alltag. Da geht es darum, etwas abzuwaschen. Natürlich geht es darum, Schuld abzuwaschen. Symbolisch, das wissen wir, Schuld kann man nicht so einfach abwaschen. Und doch geht es darum, symbolisch genau das zu tun, bevor man vor Gott tritt. So, und wenn Jesus hier ausgerechnet auf diese Gefäße zurückgreift, dann scheint er zu sagen, ich bin gekommen, um euch Wahrheit zu bringen, echte Reinigung. Da, wo diese Gefäße die Reinigung symbolisieren. Ich bin gekommen, um Schuld und Scham abzuwaschen, wo sie in eurer Gesellschaft vielleicht nur symbolisch abgewaschen werden. Da, wo alle zusammenkommen, da, wo die eine oder andere Scham vielleicht auch Dorfgespräch wird, vielleicht hinter vorgehaltener Hand, vielleicht auch versehentlich sichtbar wird, weil es genau da passiert. Und hinterher ist es peinlich, weil es waren doch zwei Gläser Wein zu viel. Und die Zunge war etwas redselig. Da, wo vielleicht auch aneinander Schuldige aufeinandertreffen, die sich sonst das ganze Jahr aus dem Weg gehen könnten. Aber es gibt ja diese Orte, wo das dann doch passiert. Wo wir doch auf die Menschen treffen, die wir vielleicht ansonsten lieber nicht so gerne sehen. Schuld und Scham, glaube ich, sind zwei Seiten einer Medaille. Das Schuld ist die harte juristische Form von außen. Und das ist das, was bei uns immer ganz schnell gefragt wird. Wer ist schuld? Franz Montana. Wer ist schuld? Klar, ich stelle die Frage auch. Aber die Frage ist ja nicht so einfach zu beantworten. Sondern die zweite Seite dieser Medaille bleibt dann immer auch die Scham bei uns. Die Scham, dass manche Dinge, die wir gemacht haben, rauskommen könnten. Dass wir nicht in den Spiegel schauen können mit dem, was wir getan haben. Dass es da immer noch eine Schuldebene auch bei uns gibt, die wir nicht offenlegen. Dass es da dunkle Gedanken, dunkle Gefühle, so eine dunkelste Ecke gibt, die sich in uns zusammendrängt. Was wäre das für ein Schamdesaster, wenn wir alles aussprechen müssten, was wir denken und fühlen? Und da, ich glaube, jedem von uns ist bewusst, dass wir ab einem gewissen Punkt, wenn wir unter unsere schicken neuen Klamotten schauen und tief in uns rein, nicht mehr die sind, die wir sein sollten. Jesus rettet diesen Ehemann vor Beschämung. Und dann gibt es andere Geschichten, wo es darum geht, dass die Scham bedeckt wird. Noah zum Beispiel. Hier bedeckt Jesus einen Fauxpas. Es ist nur ein Fauxpas. Aber er bedeckt ihn. Und er bedeckt damit auch die Scham dieses Ehemannes. Und er tut es, indem er die Gefäße nutzt, die zur symbolischen Abwaschung der Schuld dienen. Also Schuld und Scham. Klar, wir sind in einer Schamgesellschaft, aber ich glaube, es gibt einfach auch beides bei uns. Schuld und Scham, die ganz eng zusammenhängen und bei diesen Gefäßen zusammenlaufen. So, schauen wir uns mal diese brüske Antwort an diese Mutter an. Als der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die zweite Stelle an diesem Gleichnis, die ich etwas schwierig, sorry, kein Gleichnis, an diesem Wunder, die ich immer etwas schwierig finde. Passt nämlich auch nicht so ganz in mein Gottesbild. Schön bei Johannes. Der passt öfter mal nicht ins Gottesbild, finde ich. Jetzt können wir darüber philosophieren, ob diese Äußerung von Jesus vielleicht auf Aramäisch viel netter klingt als auf Deutsch. Aber wir können es auch kurz machen. Nein. Ich glaube, sie ist, was sie ist. Diese Formulierung ist, was sie ist. Die ist nicht falsch. Also technisch gesehen nicht falsch. Das ist aber auch schon alles. Wenn man mal von dieser Ebene absieht, ist sie ganz schön schroff. Also es ist ja nicht falsch, seine Mutter als Frau zu bezeichnen, weil ganz offensichtlich ist sie ja eine. So, und dann hört es aber mit der Freundlichkeit in diesem Statement auch schon auf. Es ist kalt, es ist brüsk, es ist in einer paternalistischen Gesellschaft auch ziemlich direkt. Was habe ich mit dir zu schaffen? Hey Jesus, das ist deine Mutter. Nicht einmal als Jesus zu Tode gefoltert wird, kommt ein falsches Wort über seine Lippen. Warum ist er hier so harsch? Warum ist er hier so direkt? Das scheint ihn doch etwas zu beschäftigen. Kennt ihr das von euch? Also ich will jetzt Jesus nicht unsere Psychologie unterstellen, ne? Er ist Gott. Aber es gibt so diese Momente, wo ich hier morgens reinlaufe und ich bin in Gedanken und ich übersehe irgendwen völlig. Oder irgendwas treibt mich um und ich hasche eines meiner Kinder an. So, jetzt brauchen wir nicht drüber reden, ob das Schuld ist oder nicht. Letzteres ist definitiv Schuld. Aber ich habe so den Eindruck, Jesus ist nicht mit Gedanken nicht ganz da. Der ist in Gedanken ein bisschen woanders. Und ich glaube, er gibt uns auch einen Hinweis, worauf er mit seinen Gedanken ist. Weil er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das klingt immer so nach, ich darf noch nicht anfangen, was zu tun. Ja, auf den ersten Blick und das erste Lesen. Aber wenn wir hinschauen, was Johannes mit Stunde beschreibt, das kommt ja mehrfach, zieht sich ja quer durchs Johannesevangelium. Denn seine Stunde war noch nicht, er ging mitten durch sie hindurch, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Hey, immer noch nicht. Um was für eine Stunde geht's denn? Kleines Quiz, hat jemand eine Idee? Welche Stunde ist gemeint? Ja, genau. Die Sterbestunde ist gemeint. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da passt doch was nicht zusammen, oder? Also, da kommt seine Mama zu Jesus und sagt ihm, du Sohnemann, die haben keinen Wein mehr. Und er antwortet quasi, geh weg von mir, ich bin noch nicht bereit zu sterben. Das ist ein bisschen verdreht, oder? Warum lässt eine Hochzeit und die Anfrage von seiner Mutter, die, ich glaube, völlig nicht hintergründig ist, die sieht einfach den Wein, der ausgegangen ist, wie lässt die Hochzeit und die Anfrage Jesus über seinen Tod nachdenken? Warum bringt die ihn zu seinem Tod? Warum lässt die Freude dieses Festes, der Wein, der da um ihn herum ist, ihn über seinen Tod philosophieren? Und ich glaube, auch wieder da ist es so, ich fühle mich heute immer in Jesus rein. Ich weiß, dass es gefährlich ist. Aber ich glaube, dass es in uns selbst beginnt. Wart ihr mal als Singles auf einer Hochzeit? Na, manche brechen jetzt gleich weinend zusammen. Tut mir leid. Aber wahrscheinlich, ja, für gewöhnlich ist das so, dass man irgendwann mal, dass man nicht auf seiner ersten Hochzeit selber ist und Ja sagt, sondern irgendwann ist man halt mal als Single da. Und ich glaube, dass Hochzeiten so Brennpunkte sind, bei denen auch in unserem Kopf es schwierig ist, bei uns, also es wirft uns auf unsere eigene Situation. Es wirft uns auf den Punkt, wo wir gerade stehen im Leben. Aber wenn du Single bei einer Hochzeit bist, dann ist es schwierig, in Gedanken nicht bei der Möglichkeit oder Unmöglichkeit der eigenen Hochzeit zu sein. Ich kann mir vorstellen, es gibt noch mehr schwierige Situationen bei Hochzeiten. Ich glaube, dass das so ein Punkt ist, da kommen wir nicht umhin. Wenn wir ein Mann sind, irgendwie uns in den Bräutigam reinzufühlen. Wenn wir eine Frau sind, vermutlich in die Braut. Aber da zu sein und unsere eigene Situation mitzubringen und sie einzutragen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Menschen manchmal mit Hochzeiten sich schwer tun. Das ist auch der Grund, warum sich Menschen manchmal mit Weihnachten schwer tun. Weil diese emotionalen Momente fordern von uns auch eine Reaktion. Die fordern uns heraus. Das macht etwas mit uns. Und ich glaube, das passiert vielleicht hier gerade auch mit Jesus. So, bevor du mir jetzt sagst, warte, Jesus, der hat doch gar keine Hochzeit. Das muss er doch wissen als Gott. Doch hat er. Doch hat er. Und sie ist immer in seinem Kopf. Sie ist immer in seinem Kopf. Davon bin ich überzeugt. Jesus kennt ja das Alte Testament doch ziemlich gut. Und da beschreibt Gott das Verhältnis von sich zu seinem Volk immer wieder. In dem Verhältnis Braut-Bräutigam. Immer wieder taucht dieses Bild auf. Egal, ob es jetzt der gehörnte Ehemann ist, oder der verworfene Liebhaber, der Gott, der seine Braut wieder sucht. Es kommt immer wieder. Quer durch die Propheten zieht sich's immer wieder durch. Gott möchte nicht nur König sein für sein Volk. Gott möchte nicht nur Herrscher sein. Gott möchte nicht nur herrlich sein. Er möchte auch Liebhaber sein. Er möchte auch Ehemann sein. Er möchte auch Beziehung haben. Er möchte sein Volk heimführen dürfen. In Matthäus 9, da werden doch die Jünger dafür kritisiert, dass sie nie fasten. Und da kommen die Leute zu Jesus und zu den Jüngern und die sagen, also guckt euch doch mal die anderen an. Guckt euch doch mal den Siegfried an. Hoffentlich kann er hier, ja? Der Siegfried, das ist ein Jünger vom Johannes und das ist so ein Asket. Der ist so geistlich, der Gute. Der fastet und betet. Warum machen denn das deine Jünger eigentlich gar nicht? Die sind ja irgendwie gar nicht so geistlich. Sag mal, müssten die nicht mal? Warum sind die nicht so spirituell? Und dann antwortet Jesus, die Hochzeitsgäste trauern nicht, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Aber sie werden fasten, wenn er ihnen weggenommen wird. Also ganz offensichtlich sieht sich Jesus auf seiner Hochzeit. Das ist sein Auftrag. Jesus selber, der Bräutigam des Volkes. Und genauso, und da schließt sich die Kurve zu unserer neuen Jahreslosung, am Ende der Offenbarung. Da steht dieses Ziel, ich mache alles neu. Das ist ein Hochzeitskontext. Das ist die Hochzeit des Lammes. Da kommt das neue Jerusalem vom Himmel her und dann ist da Hochzeit. Und an diesem Tag, da werden wir seine Herrlichkeit sehen und wir werden in seine Arme fallen und dieses Fest, das wird für immer gehen. Also das sind die 4 Tage hier wirklich harmlos dagegen. Also Jesus hat einen absoluten Hochzeitstag. Hat er. Und die Geschichte wird in diesem Hochzeitstag gipfeln. Jetzt haben wir hier ja ganz offensichtlich bei Jesus keine große Freude. Es ist ja nicht so, dass er da dran steht und sagt, ich freue mich auf meine Hochzeit. sondern ganz offensichtlich löst es ja Sorge in ihm aus. Es löst schwere Gedanken in ihm aus. Warum? Also Maria scheint zu sagen, Jesus, bring doch die Freude auf diese Hochzeit hier zurück. Und Jesus sagt, wenn ich Freude zu meiner Hochzeit bringen möchte, dann muss ich zuerst ans Kreuz gehen und sterben. Das ist die Stunde. Wenn ich Freude zu meiner Hochzeit bringen will, dann muss ich zuerst sterben. Ich weiß es, das ist der Weg. Und es scheint wirklich das zu sein, woran er denkt, wenn er hier von der Stunde spricht. Und dann lässt er diese Behälter mit Wasser füllen, um die von Sünde reinigen. Und das bringt uns, glaube ich, zur dritten Frage. Was ist dieser Wein? Wein wird damals aus Bechern getrunken. Gläser gab es noch nicht so richtig viele. Sondern an zwei Stellen spricht Jesus von einem Becher. Einmal symbolisch und einmal wörtlich. Einmal im Garten Gethsemane, da betet er und er schwitzt und er bittet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und da geht es um den Kelch des Zornes. Da geht es nicht um Wein, um guten Wein, sondern da geht es um den Kelch des Zornes. Da geht es um all das Böse in dieser Welt, das Bestrafung verdient. Und Jesus weiß, dass er diesen Becher zu trinken bekommt. Und kurz bevor er ans Kreuz geht, da hält er einen zweiten Becher. Und das ist der Becher beim letzten Abendmahl. Und das ist der Kelch, von dem er sagt, dass er ihn erst wieder mit uns zusammen trinken wird. Und das ist der Becher des Segens. So, was heißt das jetzt? Das heißt, würde ich sagen, Jesus trinkt den Becher des Zornes aus, damit wir dann den Becher des Segens bekommen. Er stirbt allein, damit wir Gemeinschaft bekommen können. In anderen Worten, der Wein, sein Blut, ist die Freude des Festes. Das ist die Freude des Festes. Er verwandelt das Wasser in diesen Zeremonialgefäßen in Wein. Und Jesus sagt, mein Tod bringt euch Freude. Mein Tod bringt euch die Freude. Als der Wein gebracht wird, da spricht der Speisemeister, der zwar nicht weiß, wo der Wein kommt, aber der ist registriert, das ist der beste Wein, der kommt zum Schluss. Und der Speisemeister, der ist darüber einigermaßen happy. Ja, dass dem so ist. Wisst ihr warum? Weil es seine Aufgabe ist, diese Party am Laufen zu halten. Das ist sein Auftrag. Das heißt, nicht nur der Bräutigam ist hier in einer misslichen Lage, sondern er ist auch in einer misslichen Lage diesem Bräutigam gegenüber. Er muss dem jetzt ja irgendwie beibringen, dass es super peinlich ist, dass der zu wenig Wein besorgt hat. Und es ist seine Aufgabe, trotzdem das Fest am Laufen zu halten. Und der ist hier natürlich super happy, dass dieses Fest weiterlaufen kann. Und dass ganz offensichtlich da sogar noch irgendwo besserer Wein ist. Also nicht nur, dass es nicht den Bach runtergeht, es wird noch besser. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir sind. Wir sind ganz oft dieser Speisemeister. Wir können keinen Wein machen. Wir können kein Wasser zu Wein machen. Das können wir nicht. Wir können die Party nur am Laufen halten. Weil es ist Gemeinde keine Party. Versteht mich nicht falsch, ja. Wir wollen keine Partykultur prägen. Aber Freude. Eine Freude, die von Gott her kommt, die können wir auch nicht machen. Wir können sie nicht aus uns produzieren. Also man kann es probieren, aber das ist nicht das, was gemeint ist. Und im Endeffekt erweist sich hier Jesus als der eigentliche Speisemeister. Das ist das Spannende, was hier passiert. Der ist überhaupt nicht dazu berufen an dieser Stelle. Der wurde dafür nicht eingeteilt. Aber es zeigt sich, dass es über diesem Speisemeister, der hier an dieser Stelle dafür berufen ist und den Auftrag gekriegt hat und da irgendwie eingesetzt wurde und sich darum zu kümmern hat, einen wahren Meister dieses Festes gibt. Einen, der die Freude wirklich mitbringt. Er sagt, Jesus, ich kam, um zu leiden und meine Nachfolger, die werden auch leiden, klar. Aber ich bin nicht gekommen, um Leid zu bringen. Ich bin auch nicht gekommen, schwerpunktmäßig, um Zerknirschung zu bringen. Das sind alles Dinge, die das mit sich bringt. Ich bin gekommen, um Freude zu bringen. Ich bin gekommen, um Freude zu bringen. Ich bin gekommen, damit wir eines Tages einander in den Armen liegen können und aller Schmerzen, alle Tränen und alles vergänglich vergangen ist. Und ich bin auch hier, um heute Freude zu bringen. Ja, Gottesdienst ist ein Freudenfest. Und es darf es auch sein und es soll es auch sein. Und ich glaube, unsere Freude ist manchmal sehr abstrakt. Also Jesus starb für dich. Du bist freigekauft. Das sind so typisch christliche Formulierungen, die ich auch gern gebrauche. Ich gebrauche die deshalb gern, weil sie richtig sind. Es ist übrigens bei ganz vielen so frommen Floskeln so. Wisst ihr, warum die so gut sind? Die sind so gut, weil sie sich 2000 Jahre bewährt haben. Die sind richtig. Aber dass sie richtig sind, heißt nicht, dass wir sie fühlen. Es bleibt immer ein Stück abstrakt, wenn wir so etwas so ausdrücken. Hochzeiten sind dagegen hochemotionale Momente, hochemotional. Da ist alles emotional. Und andere Menschen verdienen damit auch Geld, dass Hochzeiten emotional sind. Also wir haben ein ganzes Business, das schon gelernt hat, dass Hochzeiten so emotional sind, dass da das Hirn völlig ausgeschalten wird. Geld spielt da keine Rolex zum Beispiel. Das kann ich aus erster Hand sagen und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht schon wieder ganz viele Leute mal neidisch mache. Ich durfte das schon mal miterleben. Aus erster Hand, auch aus zweiter Hand. Ne? Also so als Pastor erlebt man ja irgendwie einige Hochzeiten. Das ist auch sehr schön. Aber ich durfte es auch schon aus erster Hand miterleben. Und ich kann euch sagen, meine Frau war atemberaubend schön. Und das sage ich nicht, weil ich ihr Ehemann bin, sondern das sage ich, weil ich neben ihr stand. Und sie war atemberaubend schön. Absolut perfekt. Und es liegt nicht daran, dass sie optisch absolut perfekt ist. Also versteht mich nicht falsch. Ja? Meine Frau ist atemberaubend schön. Ich liebe sie. Aber niemand hält sich selbst für perfekt. Davon bin ich überzeugt. Sondern wir kennen immer die Stellen, wo wir sagen, das hätte ich gerne anders. Und jetzt ist das Spannende aber, dass für diesen gleißenden Moment einer Hochzeit alles getan wird, dass er perfekt ist. Alles. Alles, was möglich ist. Perfekte Frisur, perfektes Kleid, perfektes Make-up. Und wenn irgendwas nicht perfekt ist, dann ist es genau so gewollt. Deshalb ist es so. Also die Hochzeiten, wo nicht so gestaged wird, da wird sehr bewusst nicht so gestaged, weil die Leute sagen, und ich möchte genau das. Aber tendenziell, glaube ich, wird da wenig dem Zufall überlassen. Also ich kenne noch niemanden, der geheiratet hat und gesagt hat, es ist mir völlig egal. Nicht mal die gesagt haben, es ist mir völlig egal. Auch die machen sich Gedanken. Ich war in diesem Moment überwältigt und geblendet von der perfekten Schönheit meiner Frau. Wirklich, ich hätte mir keine schönere vorstellen können. Und das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, selbst dann, wenn ihr noch nicht selbst daneben standet, dass das mit allen Bräuten tatsächlich so ist. Die sind, glaube ich, immer perfekt an diesem Tag. Weil jede Unperfektheit, alles, was nicht ganz passt, alles, was man gerne anders hätte, für diesen Tag perfekt durchdacht und perfekt gestylt wird. Und die Menschen, die wollen auch immer die Braut sehen. Immer die Braut sehen. Weil die Braut immer perfekt aussieht. Und weil sich darin, glaube ich, ein kleines Stückchen auch unsere eigene Sehnsucht nach Perfektion widerspiegelt. Also wir wissen, dass es für diesen Tag gestaged ist. Und es ist trotzdem Perfektion. Und da fließt so viel Liebe, so viel Hirnschmalz, so viel Hingebung hinein. Und dann ist alles perfekt. Und genau dieses Bild verwendet Jesus für uns. Genau dieses Bild. Und er ist derjenige, der jede Unperfektheit zudeckt. Er ist derjenige, der sich diese Gedanken macht. Er ist derjenige, der das, was nicht stimmt, abwäscht. Er ist derjenige, der sagt, bevor es soweit ist, bevor das alles perfekt ist, da muss noch einiges abgedeckt werden. Da muss noch einiges in Ordnung gebracht werden. Ich kümmere mich drum. Und das ist das, was er mit seinem Tod am Kreuz erkauft. Das, was wir nie könnten. Und das zu wissen, dass er derjenige ist, das ist Wein. Das ist Wein. Das ist die Freude, die wir nicht aus uns raus machen können. Das ist die Freude, die wir nicht aus uns rauspressen können, dem nachzugehen, zu verstehen, was es heißt, dass wir nicht diejenigen sind, die unsere Unperfektheiten verstecken müssen, sondern dass er derjenige ist, der es abdeckt, der es erkauft. Dass er derjenige ist, der es abwäscht und bezahlt. Zu dem Grad, zu dem wir verstehen, dass Jesus dich und mich auf diese Art ansieht, auf die ein Bräutigam seine Braut ansieht. Dass er nicht sagt, den habe ich schon, der ist schon ganz okay, der darf auch noch mit. Sondern dass es dieser Moment sein muss, wo der Bräutigam schön nicht zu halten ist. Und er sagt, Wahnsinn, das ist meine Braut. Das ist die Art, mit der Gott dich ansieht. Es gibt doch nichts Besseres, als geliebt zu werden von jemandem, den wir lieben. Nichts Besseres, als gewollt zu werden von jemandem, den wir wollen. Und das ist es, worauf wir am Ende der Zeiten zugehen. Das ist der Wein. Und das ist das, was wir heute kosten dürfen. Jetzt haben wir heute keinen Abendmahlsgottesdienst. Und ich habe vorhin schon zu Jörg gesagt, wir hatten letzte Woche einen Mandelhörnchen-Gottesdienst ohne Mandelhörnchen. Diese Woche haben wir einen Abendmahlsgottesdienst ohne Abendmahl. Weil beim nächsten Abendmahlsgottesdienst Jörg predigen darf. Und er macht da hinten gerade Wasser zu Wein und prostet mir zu. Ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Sieht noch sehr flüssig aus. Weißwein? Weißwein. Aber wisst ihr was? Es geht mir auch nicht um diesen Sonntag. Es geht mir auch nicht darum, einen emotionalen Moment zu produzieren. Es geht mir darum, dass das ist, was wir uns erinnern dürfen. Wenn Jesus sagt, erinnert euch, dann ist es auch wieder dieses prophetische Erinnern, auch dieses Vorerinnern an das, was einmal sein wird. Zurückerinnern an seinen Tod, weil es der Moment ist, in dem er es erkauft, und vorerinnern auf das, was sein wird. Ja, so sieht dich Gott an. Fünf Dinge zum Mitnehmen. Erstens, jeder Wein, den du so kriegst und den ich so krieg und den ich so gern habe und der mir so im Leben begegnet und der mir Freude macht, jeder Wein ist okay, aber er wird irgendwann ausgehen. Und wenn er nicht ausgeht, dann wird er zu Essig. Jeder Wein außer dieser Wein wird irgendwann ausgehen. Das heißt nicht, dass wir jeden Wein jetzt feindlich gegenüber sein müssen. Sondern dass wir uns das einfach bewusst machen dürfen. Da gibt es nur eine Freude, die ewig bleibt. Jeder andere geht aus. So, das Zweite. Da ist diese Antwort von Maria, die ich gar nicht thematisiert habe. Was immer er sagt, das tut. Das kann Maria antworten, obwohl Jesus gerade davor so brüsk zu ihr war. Das ist doch erstaunlich, oder? Und das ist irgendwie typisch für dieses Verhältnis von den beiden. Auch typisch fürs Johannesevangelium. Und irgendwie ist ja auch Jesus hier sehr typisch fürs Johannesevangelium unterwegs. Wir wissen ja nicht ganz genau, was Maria zu diesem Zeitpunkt wusste, was ihr Sohn alles kann. Weil er hat ja noch nicht so viel gemacht, das ist ja das erste Wunder. Also natürlich weiß sie, dass er Gottes Sohn ist, aber wie viel davon sie jetzt wirklich schon begriffen und ergriffen hat, was das heißt. Keine Ahnung, er hat es noch nicht offenbart. Aber eines hat sie ganz offensichtlich schon verstanden, nämlich, dass sie genug um seine Größe weiß, um ihn zu adressieren. Der Wein ist aus. Also sie weiß, wo sie sich hinwenden muss. Und sie weiß genug, um nicht wütend zu sein über seine Antwort. Weil sie weiß, da begegnet mir nicht nur ein Mensch, da begegnet mir auch Gott. Da gibt es eine höhere Ebene. Da gibt es etwas, was ich vielleicht nicht verstehe. Und trotzdem bin ich bereit, mich dem unterzuordnen. So wenig, wie ich es jetzt hier gerade verstehe. Und Da können wir rebellieren gegen Gott und sagen, das verstehe ich nicht. Aber sie macht es ganz schlicht. Das, was er sagt, es tut. Das ist Vertrauen. An manchen Stellen können, dürfen und müssen wir Gott vertrauen. Das dritte, das war im Prinzip der Wein, mitten in aller Freude, da schmeckt Jesus die kommende Sorge. Mitten in diesem Fest fällt er offensichtlich aus diesem Fest raus, fällt in seine eigenen Gedanken rein, ist bei der Stunde, ist bei seinem Tod. Mitten in diesem Fest, da schmeckt Jesus schon die kommenden Sorgen. Alle feiern, er weiß schon, was auf ihn zukommt. Damit wir mitten in den Sorgen, die uns vielleicht so beschäftigen, schon die Freude schmecken dürfen. So, viertens, es geht um eine Hochzeit. Bitte lass dir von diesem Bild hier nicht lass dir dieses Bild hier nicht von deinem Bild von Beziehung oder Ehe versauen. So, was meine ich? Das gilt so für einige Bilder, die die Bibel verwendet. Die sind psychologisch saugefährlich. Weil es manche Menschen gibt, die haben schlechte Erfahrungen mit Hochzeiten gemacht. So was soll es geben. Es gibt auch manche Menschen, die haben schlechte Erfahrungen mit Vatergestalten gemacht und haben ein Problem damit, dass Gott sich als liebender Vater beschreibt. Und ich weiß, die haben dann einen besseren Zugang darüber, wenn sie über die Muttergestalt gehen. Das verstehe ich alles. Aber bitte lasst euch diese Bilder nicht versauen. Darum geht es nicht. Egal, ob du unglücklich oder glücklich vergeben bist, ob du gern vergeben wärst, ob das bisher alles gut gelaufen ist oder nicht so gut gelaufen ist, projiziere es nicht auf Gott, sondern verstehe es andersrum. Alle Beziehungen, alle Ehen, alles, was wir führen können, diesseitig, ist nur ein Abglanz dessen, was uns Jesus geben kann. Das ist das Eigentliche. Und das soll nicht heißen, es ist wie beim Wein, trink keinen anderen Wein mehr, lebe keine Beziehungen mehr. Nein, überhaupt nicht. Oder steck da nicht mehr genug Energie rein oder was? Nein, überhaupt nicht. Es ist ja ein direktes Geschenk Gottes, wenn wir sowas leben dürfen. Aber projiziere nicht alle deine Erwartungen in eine Beziehung, in eine Ehe, in eine Freundschaft, in die Kontakte. Das ist eine absolute Überforderung. Sondern suche das, was Gottes ist, tatsächlich auch bei Gott. Und alles andere, was wir haben dürfen und leben dürfen, das ist ein Abglanz seiner Liebe zu uns, nicht andersrum. So, letzter Punkt. Jesus kam, um Freude, Liebe und volles Leben zu bringen. Ich bin gekommen, dass sie Leben in Fülle haben. Auch wenn wir jetzt manchmal nur einen kleinen Schluck davon bekommen. Wenn es manchmal vielleicht nur ein kleiner Schluck ist. Gib dich nicht mit weniger zufrieden als mit diesem Wein. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Suche ihn. Und ich glaube, da, wo wir ihn suchen und da, wo wir uns nach ihm ausstrecken und da, wo wir diese Freude suchen, anstatt uns mit anderer Freude zuzuschütten, da lässt er sich finden. Amen.